Ja, ich freue mich und ich denke, ich spreche auch im Sinne vom Adi. Wir freuen uns, wieder da zu sein. Wir sind letzten Sonntag vom Urlaub wiedergekommen. Wir durften 2 Wochen auf Fuerteventura sein. Da war es auch sehr heiß. Ich glaube, so im Schnitt 10 Grad heißer, als es normalerweise um diese Jahreszeit ist. Also wir hatten öfters Tage mit 38 Grad. So, ich kann den Simon ganz gut nachempfinden, wie es ihm da in Brasilien geht. Nur mit der einzigsten Unterschied, wir hatten keine Klimaanlage in unserer Ferienwohnung. Ja, und ich möchte euch auch gerne mitnehmen, bitte das erste Foto noch nicht ganz gleich zeigen, bis ich sage. Das erste ist okay, das Thema ist okay, aber das Foto noch nicht. Genau. Wo es auch sehr heiß war, war bei einem Urlaub in Australien. Da waren Adi und ich 2014. Adis Bruder lebt ja in Australien, ist ausgewandert von Südafrika nach Australien. Und die haben öfters gefragt, ob wir endlich mal kommen. Und irgendwann haben wir es dann halt auch gemacht. Und wir hatten da auch eine Zeit gemeinsam Urlaub ganz im Norden von Australien gehabt. Wir waren da, sind nach Darwin geflogen und waren dann südlich davon dann 3 Nationalparks besucht, sehr, sehr schöne Nationalparks. Und da war es auch ziemlich warm. Ihr kennt vielleicht so eine, es gab mal so eine Fernsehsendung, ich bin da nicht mehr so up to date, weil wir selber keinen Fernsehen haben. Da hieß es, wer bin ich? Und dann musste, da ging es um Berufe raten und da musste immer die Person, deren Beruf erraten werden sollte, so eine spezielle Handbewegung machen, die typisch ist für das, was sie tut. Und was für uns typisch war in diesem Urlaub, das seht ihr auf unserem ersten Foto, das ist, also man hat uns öfters so gesehen. Wenn ihr euch fragt, was wir da machen, also wir haben da Ferngläser in der Hand. Und wir haben da Vögel beobachtet. Und das war für uns natürlich ganz toll in Australien, weil da gab es kaum Arten, die es bei uns auch gibt, die wir irgendwo schon mal gesehen haben. Das waren fast alles neue Arten. Hat also uns wahnsinnig Spaß gemacht, die anzugucken und rauszufinden, was da so rumfleucht. Und wir sind dann halt zu den einzelnen Nationalparks gefahren und sind, haben da auch Mittagspause gemacht. In meinem Ort, der heißt Pine Creek. Du kannst schon mal das nächste zeigen. Das ist richtig Outback, da sind die Orte oft 50, 60 Kilometer auseinander, dazwischen ist nichts. Und ihr seht schon, das ist eher so eine Kleinstadt, aber kannst es. Es gab immerhin eine Post, auch wenn die da gerade zu hatte, es gab einen Kiosk, auch wenn der gerade zu hatte. Also es war schon ein bisschen größer, als was da so zu sehen war. Als wir ankamen, war es noch nicht ganz so warm. Bisschen später wurde es dann heißer, darfst du das nächste Bild zeigen? Also, das waren dann so die Mittagstemperaturen. Also, es war gut warm. Aber etwas hatte auf, du darfst gerne das nächste Bild zeigen. Und das war einfach so ein Restaurant. Man sieht schon, es ist alles ein bisschen rustikaler. Wir sind ja im Outback, das ist meine Schwägerin, die da schon mal einen Tisch für uns ausgesucht hat. Und darfst auch das nächste Bild zeigen, das für uns das Interessante war, das habt ihr gerade links gesehen, da waren draußen so ein paar Bäume und an diesen Bäumen waren ein paar reife Früchte. Bevor wir da in dieses Restaurant gekommen sind, habe ich so aus meinem Augenwinkel einen Herrn wahrgenommen. Und dieser Herr war für mich geschätzt, vielleicht so zwischen 50, 60, so das Alter, ziemlich sonnengegerbtes, faltiges Gesicht, lange graue Haare, Rauschebart, der so richtig runtergehangen hat, einen zerbeulten Schlapphut auf und ein T-Shirt, Hemd, eine Jeans, die komplett zerrissen war. Gut, heute schon wieder modern. Nicht so ganz sauber. Und ich kann mich noch an seine Schuhe erinnern. Das waren so richtige feste Schuhe, aber die Sohle vorne hing um so ein Stück, hing die runter. Dachte ich, okay, sind wir dran vorbeigegangen. Und dann haben wir gesehen, dass da Vögel waren. Und ich nehme euch mal so ein bisschen mit in unsere Begeisterung, Vögel anzuschauen. Das hier, man kann, ist der australische Feigenpirol. Da haben wir uns super gefreut, diesen wunderschönen Vogel zu sehen, dass er im Namen alle Ehre macht und sich da an den Feigen bedient hat, an den Wildfeigen. Da noch ein zweites Bild. Und da haben wir uns auch ganz besonders gefreut über diese Schönheit. Das war der Rotflügelsittich, so eine Papageienart. Und die waren da richtig quietschvergnügt und ich habe mich gefreut, dass ich da überhaupt ein Foto gekriegt habe und haben sich da bedient. Das nächste Foto. Und während wir da so standen und geschaut haben, das ist jetzt an einer anderen Stelle, aber so ungefähr sah es aus. Und dann hat man immer schon das Buch oder das iPad in der Hand. Was ist das für ein Vogel? Wie heißt der? Das ist so unsere Leidenschaft. Da kam plötzlich dieser Herr, den ich da am Eingang bemerkt habe, auf uns zu. Und ganz ehrlich, wenn der noch eine Bierflasche in der Hand gehabt hätte und mit der Zigarette, das waren so meine Erwartungen, hätte es mich nicht gewundert. Aber dieser Herr hat weder nach Alkohol gerochen, noch nach Rauch. Und es stellte sich heraus, dass es ein sehr freundlicher Herr war, der bemerkt hat, dass wir uns für die Vögel interessierten. Und er hat uns, obwohl wir es schon zu dem Zeitpunkt rausgefunden hat, hat es dann bestätigt, erklärt, welche Vögel wir da sehen. Da kannte sich aus. Er sagt, wusste genau, welche Uhrzeit die kamen zum Fressen. Wir hatten dann noch so einen speziellen Papagei gesucht, der nur in einer kleinen lokalen Region überhaupt in der Welt in Australien vorkommt. Sagte, ja, die sind in der Mittagszeit normalerweise nicht da, sind in der Regel in der Früh da hier zum Fressen. Jetzt sind die irgendwo in den Gärten unterwegs, da muss man viel Glück haben, die zu sehen. Und da kannte sich richtig aus, war nett und sehr hilfsbereit. Das war eine der Begegnungen und Gott hat mir in dieser Zeit sehr viele solche Art Begegnungen gegeben mit Menschen, wo Gott sagt, hey Katrin, du hast richtig falsch gelegen. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema von heute, es geht ums Richten. Ich möchte mit euch lesen aus Matthäus 7, die Verse 1 bis 5, aus der Neues Leben Übersetzung. Da sagt Jesus, hört auf, andere zu verurteilen. Viele andere Übersetzungen sagen richten, hört auf zu richten. Dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nachdem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Und wenn ich möchte, dass ihr einen Satz mitnimmt und ich mitnehme, dann ist es, hört auf. Hört auf, das werde ich mich heute noch ein paar Mal sagen hören. Hört auf. Ich liebe es ja, wenn ich so in diesen Bibeltexten lese, auch zu gucken, in welcher Zeitform ist das geschrieben. Das liegt einfach daran, dass es im Griechischen und auch im Hebräischen ganz andere Zeitformen, die beschreiben ganz was anderes als das, was wir kennen. Und wenn Jesus sagt, hört auf, dann geht es nicht um eine einmalige Handlung, so wie eine Mutter vielleicht zum Kind sagt, hör auf zu schreien. Und dann hat sich das hoffentlich. Sondern wenn Jesus hier sagt, hört auf, dann sagt er, hört nicht auf, aufzuhören. Es geht quasi um eine Handlung, die andauert. Was mir sagt, dass Jesus weiß, dass wir das ständig brauchen. Weil in unserer menschlichen Natur es offensichtlich so ist, dass wir dazu neigen, zu richten, zu verurteilen. Das heißt, Jesus sagt, hört nicht auf, aufzuhören. Also hört auf. Nun, ich habe mich gefragt, was ist Richten? Das ist mein erster Punkt. Was ist Richten und was ist Richten nicht? Was meint Jesus hier und was meint er nicht? Und ich fange diesmal mit dem an, von dem ich überzeugt bin, dass Jesus das nicht gemeint hat. Wenn Jesus sagt, richtet nicht, dann meint er damit nicht weltliche, juristische Gerichte. Das meint Jesus in dem Moment nicht. Da stellt er sich nicht dagegen. Wenn bei so einem juristischen Gericht ist es ja auch so, da gibt es zwei Parteien. Die eine Partei klagt an, die andere ist die Angeklagte. Da kommt jeder zu Wort, der Richter, der unparteiisch sein sollte, befragt die Parteien, es geht darum, sind Beweise, kann man das irgendwie nachweisen, und dann wird ein Urteil gefällt, entweder schuldig oder Freispruch, und dann wird das Strafmaß festgelegt, falls schuldig. Das heißt, das sind alle beteiligt. Wir finden eigentlich ziemlich viele solche Themen, sowohl im Alten auch im Neuen Testament. Jesus hat da eigentlich ein ganz neues Richten zu seiner Zeit also nicht Jesus, Gott hat im Alten Testament, Jesus kam ja erst später, also war schon da, aber war noch nicht aktiv auf der Bildfläche von Israel. Aber Gott hat da ganz andere Maßstäbe, und was für uns vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, war eigentlich total eine neue Art zu richten und zu entscheiden, ein neues Maß. Zum Beispiel Auge um Auge hört sich erstmal schlimm an, das sollen wir jetzt so auch nicht mehr machen. Aber für die damalige Zeit war das ein Riesenfortschritt, weil damals hieß es 4 Augen für ein Auge. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und Jesus hat plötzlich was anderes gemacht. Er fordert auf, gerecht zu richten. Und Jesus redet im Neuen Testament über den Rechtsstreit von Christen, kann man im 1. Korinther nachlesen, und sagt, hey, klärt es doch lieber untereinander, bevor ihr zu weltlichen Gerichten geht. Also Jesus sagt nicht, geht überhaupt nie zu irgendeinem Richter. Was Jesus auch nicht meint, was hier nicht gemeint ist mit Richten, dass man Sünde nicht ansprechen darf oder Sachen, die nicht in Ordnung seien. Aber wenn du Sünde im Leben von Menschen ansprechen willst, dann musst du, ich sage mal, in der Position und in der Beziehung sein. Es ist nicht besonders schwer, Fehler oder sogar Sünde bei anderen Leuten zu entdecken. Die Gemeindeleitung hat die Aufgabe, die Gemeinde zu schützen. Und da kann sie auch in der Gemeinde nicht alles durchgehen. Das war auch damals zu Zeiten Jesu schon so, oder der Apostel Paulus ermahnt die Gemeinde in Korinth, hey, kriegt ihr das nicht hin? Ihr könnt doch nicht das Böse, dass jemand in Sünde lebt und das ganz öffentlich geduldet und akzeptiert wird. Das geht nicht. Kümmert euch drum, sonst muss ich es machen, wenn ich komme. Und das ist ganz sicherlich nicht die Lieblingsaufgabe der Gemeindeleitung, bin ich mir ziemlich sicher, sondern unangenehme Aufgaben, die aber manchmal notwendig sind. Und wenn es um dich und um mich geht, dann brauchst du eine Beziehung zu der Person, wenn du in das Leben von jemand reinsprechen willst. Prinzipiell ist es ja der Heilige Geist, der von Sünde überführt. Und wenn wir Sachen bei Personen ansprechen, dann brauche ich die Beziehung. Dann muss der andere wissen, dass er mir wichtig ist, dass ich ihn lieb habe und dass ich das nicht sage, um einfach meinen Frust oder meinen Ärger loszuwerden oder einfach um was zu sagen, sondern dass es mir wirklich darum geht, dass er weiterkommt, dass sein Leben gelingt, dass er nicht in Sachen reintappt, die ihm nicht gut tun. Das meint er nicht. Jesus meint auch nicht kritisieren. Kritisieren hat zwar bei uns immer so einen negativen Touch, aber Kritik kann ja auch konstruktiv sein. Dass man einfach miteinander nachdenkt, wie man Dinge, die nicht gut sind oder vielleicht nicht gut gelaufen sind, in Zukunft besser machen kann. Auch dagegen richtet sich Jesus nicht. Nur so als Nebenpunkt, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen eine Sache richten und eine Person richten. Aber bei unserem Kulturkreis ist das oft vermischt. Was Jesus auch nicht meint beim Richten, das ist Geisterunterscheidung, falls ihr das schon mal gehört habt. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, wo Gottes Geist eine Person zeigt, etwas, was geschieht oder gesprochen wird, aus welchem Geist das kommt. Das kann sein, dass man merkt, das ist aus dem Heiligen Geist. Das kann sein, das ist einfach nur menschlicher Geist, so das, was mich halt prägt, kommt da raus. Kann auch sein, dass er spürt, hey, da ist der Teufel dahinter mit seinen Dämonen, aus diesem Geist passiert das. Und das kann optisch gleich ausschauen. Und dann braucht es wirklich von Gott diese Offenbarung, aus welchem Geist etwas ist. Aber diese Gabe ist nie dazu da, andere Menschen zu verurteilen. Sondern wenn Gott etwas zeigt, dann macht er das entweder zum Schutz von Personen oder er macht es, weil er eigentlich Personen ja erlösen, retten will, vorwärts bringen will. Und das ist immer die Frage, was willst du tun? was ist mein Part, warum zeigst du mir das, was willst du verändert haben, wie soll ich agieren? Jetzt habe ich ziemlich viel darüber gesprochen, was nicht gemeint ist. Jetzt wollt ihr vielleicht auch wissen, was meint Jesus denn da, wenn er sagt, richtet nicht. Richten heißt, etwas oder in diesem Fall eine Person oder eine Person zu beurteilen und eine Entscheidung zu treffen, in Klammern, wie sie ist, die Person, Klammer zu. Das heißt, man bildet sich eine Meinung, ein Urteil über eine Person. Und da geht es jetzt nicht darum, wenn Jesus das spricht, dass man zum positiven Urteil kommt, das wäre ja super, sondern was Jesus hier meint, ist, dass man dann beschließt und entscheidet, die Person ist so, dass sie verurteilt wird, einen Stempel aufgedrückt bekommt, in die Schublade gesteckt wird. Und im Gegensatz zu diesem juristischen Urteil hat diese Person ja in der Regel überhaupt keine Chance, ihre Seite zu bringen. Es gibt auch keinen unparteiischen Richter, der entscheidet, was jetzt richtig oder falsch ist, sondern ich entscheide. Und das hat innerlich auch immer etwas damit zu tun, dass ich die Person anklage. Vom Praktischen her ist es ja so, es kommt erstmal nur der Gedanke. Bei mir vielleicht der Gedanke, wie läuft denn der Herr rum da in Australien, wie schaut denn der aus? Und dann bewerte ich diesen Gedanken mit dem, was ich kenne. Also bei uns hätte ich diese Art Herrn am ehesten unter Brücken zum Beispiel erwartet. Und das war auch mein Gedanke, aber der war falsch. Und dann kann ich mich entscheiden, diese Person ist so, dann verurteile ich das, weil das finde ich ja nicht gut. Häufig ist es so im Miteinander, dass es dann noch gar nicht dabei stehen bleibt. Sondern wenn ich in meinem Herzen was habe, so ein Urteil, dann kommt es irgendwann raus. Im besten Fall ist es so, dass ich wenigstens versuche, das für mich zu behalten. Aber es kommt irgendwann raus. Aber sehr häufig ist es auch so, dass ich dann meine Meinung mitteile. Auch das steckt in diesem Wort richten dran. Das heißt, ich suche mir Verbündete und versuche sie von dieser Meinung zu überzeugen, dass sie damit übereinstimmen. Und dann kann es sehr schnell passieren, dass Leute, noch bevor sie eine Person überhaupt kennen, schon so ein Vorurteil haben. Das heißt, die gehen nicht mehr offen mit der Person um, weil man ist ja schon vorgeprägt von dem, was man gehört hat. Und dann, wenn es ganz schlimm kommt, kann es sogar sein, wenn du dich über diese Person so geärgert hast, dass du eigentlich möchtest, dass diese Person leidet. Dass du vielleicht andere mit reinziehst, dass sie sie ablehnen. Das ist der Wunsch nach Strafe. Und Jesus sagt, hör auf. In meinem zweiten Punkt möchte ich mit euch einfach angucken, wie wir so ticken. Und wenn ich jetzt sage, hör auf oder in der Du-Form rede, dann meine ich mich damit genauso. Weil wir brauchen das alle. Wie kommen wir eigentlich dazu, dass wir jemanden richten oder beurteilen? Was hat Einfluss, wie wir Dinge richten oder beurteilen? Und zu welchem Urteil wir kommen. Und ich denke, es gibt zwei Hauptpunkte. Der erste Punkt ist, dass unsere Prägung, unsere Erziehung und unsere Kultur, das, was wir an Wertmaßstaben in irgendeiner Form gelernt haben, das legen wir häufig an andere an. Wenn ich jetzt zum Beispiel erzogen worden bin, dass ich immer sehr sparsam bin mit dem Geld und alles dreimal umdrehe und ja keine unnötigen Ausgaben mache und immer das Billigste nehme, dann habe ich ein Problem oft mit einer Person, die da nicht so drauf schaut und das Geld einfach ausgibt. Und dann passiert es sehr schnell, dass ich diese Person dafür verurteile, weil mein Maßstab ein anderer ist. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Exkurs machen zu kulturellen Denkweisen. Ich lese zurzeit ein Buch von Chuck Pierce und Linda und Robert Heidler, wo es so auch einfach über verschiedene Hintergründe geht, vom hebräischen Denken. Und ein Kapitel, das hat mich beschäftigt und beschäftigt mich immer noch. Und da geht es um diese drei Denkweisen, weil da habe ich mich einfach auch selber ertappt. Da gibt es einmal diese barbarische Denkweise. Das Funktionsprinzip der barbarischen Denkweise ist Furcht. Das heißt, die Stärke einer Person oder die Stärke einer Regierung wird darin gemessen, wie sehr sie in der Lage ist, Menschen in Furcht und Schrecken zu setzen. Und aufgrund dieser Angst, die sie verbreitet, kann sie manipulieren und kontrollieren. Sie kann quasi so einen Druck ausüben auf die Leute, dass sie das machen, was sie wollen. Er schreibt dann auch, dass er in den Medien kam, damals als der Afghanistan-Krieg war, da haben die Taliban einen 9-jährigen Jungen als Spion erhängt. Jeder im Dorf wusste, der Junge ist kein Spion. Auch die Taliban wusste, der Junge ist kein Spion. Aber sie haben es gemacht, weil sie dann dieses ganze Dorf in Angst und Schrecken versetzen konnten und sie so manipulieren konnten, dass keiner getraut hat, etwas gegen die Taliban zu machen, sondern die haben mitgemacht, einfach aus Angst. Das ist Satans Lieblingsmethode, wenn er uns in Angst bringen kann. Aber wenn das nicht funktioniert, dann hat er einen Plan B. Und das ist die griechische Denkweise. Die griechische Denkweise, die hat ja sogar geschafft, die Römer, die eher in dieser barbarischen Denkweise waren, intellektuell quasi in ihrer Denkweise zu prägen. Zwar waren die Römer die Herrscher, aber die Griechen haben geschafft, ihre Kultur bei den Römern durchzubringen. Und diese Denkweise sagt, wir tragen die Kraft in uns. Wir selber sind Götter. Mit Wissen, mit Erklären, mit Logik kann ich alles machen. Das Funktionsprinzip dahinter ist Stolz. Und das ist eigentlich auch so die Denkweise, die wir gelernt haben, hauptsächlich in unserer Kultur. Die westliche Kultur denkt griechisch. Wir sind immer noch in dieser griechischen Denkweise. Und deswegen denken wir auch, Humanismus sagt ja nichts anderes. Ich, Mensch, bin im Mittelpunkt und ich kann alles durch Denken lösen. Und man glaubt auch, man kann Staaten oder Organisationen, die unter dieser barbarischen Denkweise sind, damit quasi überzeugen, aber die barbarische Denkweise empfindet es als Schwäche. Das funktioniert nicht. Das sind einfach verschiedene Denkweisen. Und dann gibt es die hebräische Denkweise. Und man muss kein Jude sein, um hebräisch zu denken. Hebräisch zu denken heißt, ich denke so, wie Gott denkt. Und Gott hat dieses Denken in seinem Volk hervorgebracht, einfach von dem Zeitpunkt aus, wo sie aus Ägypten ausgezogen sind. Er hat sie gelehrt, wie sein Bund ist. Er hat sie gelehrt über Gerechtigkeit. Er hat sie gelehrt über Heiligkeit. Das heißt, dieses Abgesondertsein, dass sie anders sind, anders agieren, anders denken wie die Völker rings um sie herum. Weil zu Zeiten des Alten Testaments gab es nur barbarische Denkweisen in den Herrschaftsstrukturen. Da gab es nichts anderes. Er lehrt sie, ihm zu vertrauen. Er lehrt sie, und wenn wir das lesen, die Kriege, die Israel geführt haben, Strategien im Kampf, die entbehren jeder menschlichen Logik, aber waren erfolgreich. Und die hebräische Denkweise ist, Gott zu vertrauen, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Gott zu vertrauen, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Ich habe mich ertappt dabei, dass ich immer alles erkennen, logisch erklären, ich mag Logik, verstehen will. Das ist auch nichts grundsätzlich Schlechtes dran. Aber ich kann nicht davon abhängig machen, ob ich das tue, was Gott will, ob ich das verstehe oder nicht. Gott passt nicht in meine Denkstruktur. Ein Gott, den ich mit meinem Verstand erfassen kann, ist es nicht wert, angebetet zu werden. Die hebräische Denkweise ist, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich das nicht verstehe. Ich entscheide mich, dich trotzdem zu lieben und anzubeten. Und das gilt auch in unserem Umgang mit Menschen. Da wird es immer Situationen geben, die wir nicht verstehen. Ein zweiter wesentlicher Punkt, der unsere Art zu denken und unsere Art zu urteilen prägt, ist falsche Identität. Ich habe da schon mal vor kurzem was zu Identität gesagt. Und mangelnde Identität führt entweder zu Stolz. Wir lesen da zum Beispiel, wir können das erkennen, Lukas 18, 11 bis 13, da ist von dem stolzen Pharisäer der Rede. Das sagt, der stolze Pharisäer stand da und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin, wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher und besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemand. Ich begehe keinen Ehebruch. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete: O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Falsche Identität kann aber auch zu einem mangelnden Selbstbewusstsein, zu einem niedrigen Selbstwert führen. Und da ist die Chance sehr groß, dass man anfängt zu heucheln. Tust du nur so? Spannend finde ich, dass dieses Wort, was im Vers 5 steht von unserem Text, du Heuchler, heißt du Hypokrites. Und ein Hypokrites war jemand, der in einem Schauspiel mitgewirkt hat und eine Maske aufgesetzt hat und quasi mit dieser Maske eine Person gespielt hat. Ich finde unser Hintergrundbild, jetzt kann man es gerade nicht so gut sehen, sehr passend, dieser Mann mit der Maske. Und später wurde dieses Wort Hypokrites im Prinzip für Personen verwendet, die reden oder handeln und dadurch etwas täuschen zu sein, was sie nicht sind. Und ich denke, da sind wir alle ziemlich gefährdet. Weil wenn wir die falsche Identität haben und nicht dieses Selbstverständnis in Gott, ich bin geliebt. Gott hat kein Problem, auch wenn ich noch Fehler habe. Er liebt mich trotzdem, bedingungslos. Dann habe ich Angst vor Verurteilung. Und dann versuche ich, durch Schein das zu erfüllen, was ich denke, dass andere von mir erwarten oder wie ich meine, dass ich sein müsste. Und der Weg daraus ist, dass wir uns ausstrecken, wirklich diese Identität von Gott zu haben, dass das Teil von uns wird. Genau. Wenn ich es nicht tue, dann geht das, wie kann man sich nur so anziehen? Wie kann man sich nur die Haare so machen? Wie kann man sich nur so tätowieren? Wie kann man nur das Geld für da ausgeben? Wie kann man nur so oft in Urlaub fahren? Wie kann man sich nur so ein Auto kaufen? Wie kann man nur so reden? Wie kann man nur so dumm sein? Hört da nicht auf. Aber Jesus sagt, hör auf. Zum Schluss, und also mein dritter Punkt ist, ich möchte mit euch 7 gute Gründe anschauen, warum es sich lohnt, nicht zu richten. 7 gute Gründe. Der erste gute Grund ist, kann man schon mal weitergehen, du liegst meistens falsch. Und wenn ich du sage, meine ich mich auch. Also ein erster guter Grund ist, du liegst meistens falsch. Also wenn du ungern falsch liegst, dann lohnt es sich aufzuhören zu richten. Und Jesus bringt dieses Beispiel davon, dass man irgend so einen kleinen Holzsporn im Auge vom Nächsten sieht, aber man selber hat so einen riesen Holzbalken im Auge und man kann eigentlich gar nichts sehen. Wenn ihr so geradeaus guckt, das wisst ihr, ihr könnt immer nur an einem Ort scharf sehen. Und ihr seht zwar am Rande aus dem Augenwinkel was, aber da könnt ihr nicht scharf sehen. Und wenn du so einen Balken vom Auge hast, da kannst du definitiv nicht scharf sehen. Und eigentlich kann man dann gar nicht sehen, ob jemand so was Feines wie einen Splitter im Auge hat. Dazu muss man scharf sehen können. Und Jesus lehrt deutlich, dass dieser Balken, den wir haben, oder unser eigener blinder Fleck, so wie manche Übersetzungen das auch bringen, uns davon abhält, dass wir die Bedürfnisse, die Nöte und was ein Mensch mitbringt, richtig einschätzen. Adi hat ja vor ein paar Wochen schon über den blinden Fleck unter anderem gepredigt. Und es ist tatsächlich so, dass wir im Auge einen Punkt haben, wo wir nichts sehen. Wir haben hinten an der Netzhaut ganz viele Sehrezeptoren, da wo wir besonders scharf sind, besonders viele. Aber da gibt es einen Punkt, sogar da im zentralen Sehfeld, wo man eigentlich scharf sieht, da sehen wir nichts, weil da der Sehnerv durchzieht und da gibt es keine Sehrezeptoren. Aber unser Gehirn ist quasi in der Lage, diese fehlende Information, die Informationen von der Netzhaut gehen ja zum Gehirn, quasi zu ergänzen. Und unser Gehirn sagt uns, wir sehen komplett ein Bild, obwohl wir an einer Stelle gar nichts sehen. Selbst wenn du ein Auge zuhältst, du siehst es nicht, wo du nichts siehst. Weil unser Gehirn uns quasi vorgaukelt, da ist was. Und er ergänzt es so, dass es quasi passt. Und so ist es auch im Persönlichen mit unserem blinden Fleck, wo wir unsere Fehler nicht sehen. Wir schaffen das irgendwie, uns das so zu unbewusst, so zu das Gesamtbild herzustellen, dass uns das einfach nicht auffällt. Und es muss uns einfach nur bewusst sein, dass wir sehr häufig falsch liegen. Also hör auf. Der zweite gute Grund, nicht zu richten und zu verurteilen, ist, es ist purer Selbstschutz. Nicht zu richten. Weil Jesus sagt ganz klar, wenn ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Wenn ihr verurteilt, werdet ihr verurteilt werden. Und er erzählt an anderer Stelle in der Bibel von diesem Mann, der große finanzielle Schulden bei seinem Herrn, eine riesige Summe. Und der Herr will ihn ins Gefängnis werfen und er bittet ihn, ihm die zu erlassen. Er will alles tun, das zurückzuzahlen und er lässt sich erweichen und macht es. Und dann begegnet er einem Mitknecht, der im Verhältnis dazu ihm ein paar Peanuts schuldet und er lässt ihn ins Gefängnis werfen, obwohl auch der um Gnade bittet, um Nachsehen, um Zeit, um Aufschub. Und was passiert mit dem ersten Mann? Als sein Herr davon erfährt, sagt, hey, ich habe dir so viel erlassen und du bist nicht mal bereit, dieses bisschen, was der andere dir schuldet, zu erlassen, dann gehst du jetzt ins Gefängnis. Also es ist purer Selbstschutz, nicht zu richten, damit wir nicht gerichtet werden. Der dritte gute Punkt, nicht zu richten, ist, dass wir immer ernten, was wir sehen. Jesus sagt, mit dem Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, werdet ihr selbst beurteilt. Und das ist ein geistliches Prinzip. Es geht nicht darum, dass ich jetzt zu Astrid sage, du musst einen Rock jeden Sonntag anziehen und ich finde es total daneben, dass du als Frau keinen Rock anhast hier im Gottesdienst, dann ist dieses gleiche Maß nicht, dass die Astrid zu mir sagt, du hast ja auch keinen an. Wie kannst du nur? Sondern dieses Beurteilen wird uns an anderer Stelle wieder treffen, in ganz anderen Situationen, durch ganz andere Menschen, weil das einfach ein Prinzip ist, ein geistliches Prinzip. Wir erlauben, wenn wir diese Dinge machen, die Gott nicht gefallen, dass der Feind die gegen uns nutzt. Und es kommt uns an anderer Stelle wieder. Ein vierter guter Grund, nicht zu richten ist, wenn wir nicht richten, nicht verurteilen, dann stimmen wir mit Gottes Willen überein. Mit dem, was Gott eigentlich will. Ich finde es sehr interessant, im Jakobus 11, Vers 12 heißt es, redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde. Wer einen anderen verleumdet und verurteilt das Gesetz Gottes. Hoppla! Wenn ich eine andere Person verurteile, dann verurteile ich das Gesetz Gottes, die Ordnungen, die Gott gegeben hat. Ich verurteile letztendlich das Wort Gottes und Gott selbst. Ich finde es eine ziemlich straffe Aussage, die mir vorher so noch gar nicht aufgefallen ist. Wenn ich andere verurteile, dann verurteile ich das Gesetz. Aber eure Aufgabe ist es, nicht das Gesetz zu richten, sondern dem Gesetz zu gehorchen. Nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht richten. Nur er hat die Macht zu retten und zu vernichten. Welches Recht hast du also, deinen Nächsten zu verurteilen? Wir sollen Gott das Richten überlassen, der Situation, der Personen, und er wird sich drum kümmern. Hör auf. Der fünfte gute Punkt, nicht zu richten, ist: Richten, verurteilen zerstört Beziehung, zerstört Einheit. Das ist völlig egal, ob das die Ehe ist, die Familie ist, die Nachbarschaft ist, auf der Arbeit ist oder die Gemeinde ist. Und wir und viele andere Gemeinden haben das ja in der Corona-Zeit erlebt. Die einen haben gerichtet und haben gesagt, ihr seid komplett ungeistlich, ihr hört nicht von Gott, wenn ihr die Gesetze, also die vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen in eurer Gemeinde umsetzt. Die anderen haben gesagt, ihr nennt euch Christen und seid komplett lieblos, dass ihr nicht alles tut und alles in Bewegung setzt, dass der Schutz so groß wie möglich ist. Aber egal, zu welchem Urteil du kommst, ob das so extrem ist oder irgendwo dazwischen, verurteilen ist verurteilen. Es geht jetzt nicht um die Sache, was richtig oder falsch ist. Es ist verurteilen, weil du verurteilst Menschen und sagst, du bist ungeistlich, du bist lieblos, nur weil deine persönliche Sicht eine andere ist. Und das hat sehr viel Einheit zerstört, das hat sehr viel kaputt gemacht. Und das ist die Frucht. Der Teufel reibt sich die Hände. Er hat sein eigentliches Ziel erreicht. Ein sechster guter Punkt, hör auf, ein sechster guter Punkt ist, wir verpassen Schätze. Wenn wir richten, wenn wir verurteilen, verpassen wir Schätze in Menschen, mit denen Gott uns eigentlich beschenken will. Jemand hat mal gesagt, ich liebe es, Prophetien über andere Menschen zu hören, denn dann höre ich, was Gott in diese Personen hineingelegt hat. Ich liebe es, über andere Prophetien zu hören, denn dann höre ich, was Gott, Großartiges, glaube ich, in diese Menschen hineingelegt hat. Prophetie sagt ja etwas voraus, was in der Zukunft liegt, oder ruft es hervor. Und dann ist es ja häufig so, dass man sieht es noch nicht. Aber Gott hat es schon hineingelegt. Es ist schon da, es ist nur noch nicht sichtbar. Aber Gott weiß das, was er in so eine Person hineingelegt hat. Und das verpassen wir. Und wir sind da sehr schnell dran, selbst wenn wir nah bei Gott sind. Das sieht man zum Beispiel beim Propheten Samuel. Und der Prophet Samuel musste die Könige salben und er sollte den Nachfolger von Saul salben. Und Gott hat ihm nur gesagt, geh zu Isai, so hieß dieser Mann, und einen von seinen Söhnen habe ich erwählt. Und dann ist er da hingegangen, aber wusste noch nicht, welcher ist es denn. Und Gott sagt, ich werde dir das dann schon zeigen. Und dann kommt der erste, der älteste Sohn, und der war groß und stattlich und so vom Aussehen und Auftreten, hat Samuel gedacht, ja, der ist eines Königs würdig. Aber was sagt Gott? Können wir nachlesen im 1. Samuel 16, Vers 7. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren und seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstaben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht das Herz an. Gott weiß unsere Geschichte, deine und meine. Er weiß, wie wir Dinge meinen. Er weiß, was ja unser Wesen ist. Wir sehen das oft bei Menschen nicht. Wir wissen oft noch nicht mal, wie sie Dinge gemeint haben, die sie sagen. Deswegen hör auf. Und ein letzter guter Grund, nicht zu richten, ist, wenn wir nicht richten, dann sind wir nah am Herzen Gottes, am Herzschlag Gottes, an dem, was ihm bewegt. In Johannes 12, 47 heißt es, wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, bin ich nicht sein Richter. Das sagt Jesus. Jesus sagt, wenn mich jemand hört, aber dann nicht drauf reagiert, bin ich nicht sein Richter. Das sagt Jesus. Und er sagt, denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten und nicht, um sie zu richten. Es wird einen Zeitpunkt geben, wo Gott alles richtet. Aber im Moment ist er noch dafür da, um zu retten und nicht zu richten. Und wenn wir nah am Herzschlag Gottes sein wollen, dann ist unsere Aufgabe zu retten und nicht zu richten. Ich habe mich gefragt, was denn eigentlich das Gegenteil von richten ist. Und mir sind so Worte eingefallen wie Gnade, das heißt, dass ich jemandem unverdient Gunst gebe. Barmherzigkeit, das heißt, dass ich großzügig bin mit seinen Fehlern und Schwächen. Und Liebe. Ich glaube, das sind so Eigenschaften, die das Gegenteil sind von richten. Weil die Liebe, die deckt zu, die baut auf. Und wenn ich mich so angucke, es ist nicht die Kritik von anderen, die mich zur Höchstleistung antreibt. Die Leute, die mich verurteilen und nichts in mir sehen. Aber wenn Menschen und wenn Gott in mir was sieht, wenn er mich anspornt, wenn er vielleicht was sieht, was ich in mir überhaupt nicht sehen kann und sagt, du kannst das, du bist in der Lage, du schaffst das. Wenn er sagt, ich weiß um deine Fehler und Schwächen, aber ich liebe dich trotzdem, dann ist es etwas, was uns wirklich zum besseren Menschen machen kann. Es ist die Liebe, die Großzügigkeit, mit Fehlern umzugehen, und es ist nicht das Verurteilen. Deswegen hör auf. Wie können du und ich aufhören? Ich denke, es fängt damit an, dass ich mir einfach bewusst mache, nicht so weitergehe, wie es bisher war. Ich liege mit meinen Urteilen meistens falsch. Und mein Verurteilen von Menschen. Vor allem, also urteilen ist das eine, aber verurteilen nochmal ganz was anderes. Ich kann mich entscheiden, nicht zu richten. Es beginnt mit der Entscheidung, ich will das nicht mehr machen. Ich will nicht mehr schlecht reden. Ich will nicht mehr Groll über andere haben. Ich will nicht mehr meinen Maßstab an andere anlegen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich, wenn ich das erkannt habe und mich entschieden habe, ich will das ändern, dass ich Gott um Vergebung bitte, wo ich das schon gemacht habe. Und dass ich ihn bitte, mir immer wieder die Augen zu öffnen, wo ich daneben liege, wo ich es vielleicht auch unbewusst mache. Und ihn bitten, dass er mich verändert, damit ich es nicht mehr mache. Die Bibel nennt es Reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, dieses Wesen des Verurteilens, diese Prägung, die ja erstmal fest in mir drin ist, dass das abnimmt, dass es die Kraft verliert und dass ich stattdessen so lerne zu denken, wie Gott denkt. Und wir brauchen die Hilfe vom Heiligen Geist dabei. Das schaffen wir nicht aus unserem eigenen Bemühen. Und wir können den Heiligen Geist bitten, dass er uns zeigt, wie er konkret Personen sieht. Vielleicht die Person, mit der wir richtig Mühe haben. Was siehst du in dieser Person? Heiliger Geist, zeig mir das. Ich möchte euch einladen, wenn du da mitgehen kannst und sagst, ja, das ist auch mein Thema, dass ich nur etwas zu sein scheine, weil ich mich nicht traue zu sein, wie ich bin. Ja, ich ertappe mich dabei, dass ich andere schon verurteilt habe, gerichtet habe, vielleicht auch schlecht geredet habe, dann möchte ich dich einladen, aufzustehen und mit mir zu beten, zu Gott. Wenn du das ändern möchtest in deinem Leben. Jesus, ich bin so dankbar, dass du gekommen bist, um die Welt zu retten und nicht zu richten. Herr, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mich zu retten und mich nicht zu richten. Und ich erkenne es immer wieder, dass mir das passiert, dass ich Menschen in meinem Herzen richte. Dass ich nicht nachfrage, wie sie es gemeint haben oder warum sie so reagieren, sondern mir einfach ein Urteil bilde. Und ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst. Ich möchte dich auch bitten, wo ich mich habe vom Angst oder Stolz dominieren lassen oder von Minderwertigkeit und mir nicht traue, einfach so zu sein, wie ich bin, aus Angst vor Ablehnung, Abwertung oder was auch immer. Da ich bitte dich um Vergebung, wo ich geheuchelt habe. Und ich bitte dich, dass du das in meinem Leben veränderst. Ich möchte mich entscheiden, mit dir übereinzustimmen, mit deinem Herzschlag, und ich möchte nicht mehr richten. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mir dabei hilfst, dass du mir zeigst, wo ich das mache, dass du mir das bewusst machst und mir sagst, hör auf. Ich möchte dich auch bitten, dass du mir hilfst, Menschen mit deinen Augen zu sehen, mit deiner Liebe, mit deinem Rettungsgedanken, wie du sie frei machen willst und in das bringen willst, was du eigentlich für sie gedacht hast, mit deiner großen Barmherzigkeit. Und ich danke dir dafür, dass du mir hilfst. Amen.